Martin, draußen ist es grau und nieselig, hier im Konferenzraum ist es kalt. Wollen wir ein bisschen Bilanzrecht gemixt mit elektronischem Rechtsverkehr machen?
Ja, Andreas, das können wir gerne machen. Klingt spannend.
Ich würde sagen, das passt zur Stimmung. Die Kernnorm, du hast es vorhin schon in unserem Vorgespräch angedeutet, wird 12 Absatz 2 HGB sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut, mein heutiger Co-Host. Bist du, lieber Martin Thelen, du bist ja schon bekannt und bewährt im Podcast-Format, dich brauche ich nicht näher vorzustellen. Es geht heute um das Thema Einreichung von Unterlagen beim Handelsregister. Wir machen allerdings, da muss ich jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer schon bitten, sich festzuhalten, einen recht großen Exkurs ins Bilanzrecht. Hat sich beim Erstellen dieses Gutachtens so ergeben, dass wir das eben auch für angemessen erachtet haben. Das Gutachten, das wir heute besprechen, ist veröffentlicht im D&I-Report in der Ausgabe 22/2024, also recht aktuell, auf den Seiten 169. Fortfolgende stammt aus deiner Feder, lieber Martin. Der Sachverhalt ist folgender. Es geht um die Anmeldung einer Verschmelzung zum Handelsregister. Verschmolzen wird die A-GmbH auf die Z-GmbH, also um eine Verschmelzung zur Aufnahme. Und der Notar will jetzt also diese Verschmelzung beim für die A-GmbH zuständigen Handelsregister anmelden, also bei dem Handelsregister des übertragenden Rechtsträgers, da soll die Verschmelzung angemeldet werden. Und beim Blick ins Gesetz ergibt sich aus 17 Absatz 2 Satz 1 des Umwandlungsgesetzes, dass man da eben die Schlussbilanz des übertragenden Rechtsträgers beifügen muss. Und jetzt hat der Notar uns in der Anfrage geschildert, naja, also früher war das so, da habe ich dann eben so ein Papierdokument bekommen, das war dann in der Regel immer der Jahresabschluss der Gesellschaft. Dieser Jahresabschluss war dann unterschrieben vom Geschäftsführer und bei diesem Jahresabschluss war dann eben auch ein entsprechendes Testat des Wirtschaftsprüfers dabei. Dieses Testat des Wirtschaftsprüfers war entsprechend gesiegelt und auch unterschrieben. Also ich hatte ein Papierdokument mit Siegel und des Wirtschaftsprüfers und zwei Unterschriften, nämlich Unterschrift des Wirtschaftsprüfers und Unterschrift des Geschäftsführers. Und dann habe ich dieses Papierdokument genommen und habe das halt in die elektronische Form überführt, habe ein PDF-Dokument daraus gemacht und habe das dann eben ans Handelsregister eingereicht. Und jetzt ist es aber neuerdings so, dass diese Gesellschaften dem Notar den Jahresabschluss schon nur noch als elektronisches Dokument überschicken. Also er kriegt nicht mehr ein Papierdokument vorgelegt, sondern nur noch ein elektronisches Dokument. Und dieses elektronische Dokument ist also ein Dokument, das auch den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers enthält, allerdings jetzt mit dessen qualifizierter elektronischer Signatur. Also dieses Dokument, das elektronische Dokument, das der Notar erhält, hat zwei qualifizierte elektronische Signaturen, nämlich einmal diejenigen des Wirtschaftsprüfers und einmal diejenigen des Geschäftsführers. Also der Geschäftsführer der GmbH hat auch entsprechend qualifiziert elektronisch signiert. Und die Frage des Notars an uns ist jetzt, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich ja nichts mehr einscannen, jetzt habe ich ja nichts mehr zum Einscannen. Kann ich einfach dieses Dokument, das mir da elektronisch zugesandt wurde, ans Handelsregister gewissermaßen einfach weiterleiten, also einreichen? Und insbesondere muss ich da irgendwie diese Signaturen prüfen. Also bin ich verpflichtet, jetzt durch Anklicken der Signaturen da so Signaturprüfungen durchzuführen? Entweder ich als Notar oder dann gegebenenfalls spätestens das Handelsregister. Also Anlass der Erstellung dieses Gutachtens war gewissermaßen eine Änderung in der Praxis bei der Zurverfügungstellung dieser zum Handelsregister anlässlich einer Verschmelzung einzureichenden Schlussbilanz. Früher eben die Vorlage beim Notar in Papier, heute eben häufig die Vorlage beim Notar nur noch in elektronischer Form. Die Fragen sind nicht nur bei der Verschmelzung relevant. Auf die Vorschrift des 17 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungsgesetz wird ja an anderen Stellen im Umwandlungsgesetz auch verwiesen, zum Beispiel bei den Regelungen über die Spaltung. Und es gibt auch noch im GmbH-Recht eine Konstellation, nämlich bei der Kapitalerhöhung aus Eigenmitteln der GmbH. Da gibt es ganz ähnliche Vorgaben. Also diese Frage hat jetzt nicht nur unmittelbar für den Fall der Verschmelzung dann relevant. Und wenn man das dann ein bisschen rausgezoomt sozusagen sich anguckt, dann stellt man fest, ja, letzten Endes ist eben doch, wie ich vorhin schon angedeutet habe, die Kernnorm 12 Absatz 2 HGB, also bei der Einreichung von Dokumenten zum Handelsregister, was gilt denn da eigentlich verfahrensrechtlich? Martin, wir fangen mal an mit der Vorwegnahme des Ergebnisses, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am Anfang schon wissen, woraus hinausläuft, dürfte sich bei der Folge wohl anbieten, und anschließend, wenn wir dann differenzieren zwischen der materiellrechtlichen, also insbesondere der bilanzrechtlichen Lage und dann am Ende eben auch der handelsregisterverfahrensrechtlichen. Martin, you have the floor.
Danke, Andreas. Also ich glaube, unser Ergebnis ist sehr praktikerfreundlich. Ich hoffe, die Kollegen werden das wohlwollend aufnehmen. Die Antwort lautet, ja, der Notar kann dieses elektronische Exemplar des Jahresabschlusses mit den Signaturen einfach so an das Handelsregister weiterleiten und er braucht nichts zu prüfen.
Also jedenfalls nicht die formwirksame Errichtung dieses Jahresabschlusses.
Also rein praktisch dürfte es sich anbieten, das einmal auf Vollständigkeit zu prüfen, damit das Handelsregister da nicht irgendwas moniert. Aber ich brauche mich nicht davon zu überzeugen, dass die materiellrechtlichen Formerfordernisse gewahrt sind. Mhm. Also da kann ich mich sozusagen rein auf das Weiterleiten beschränken. Wie du schon gesagt hast, wir prüfen jetzt erstmal die materiellrechtliche Lage und steigen damit ins Bilanzrecht ein und später kommen wir dann zu § 12 Absatz 2 HGB. Materiellrechtlich ist der Einstieg in die Prüfung der § 17 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungsgesetz. Jetzt sind wir ja hier bei einer Verschmelzung. Da steht drin, dass ich bei der Anmeldung dieser Verschmelzung zur Eintragung im Handelsregister des übertragenen Rechtsträgers die sogenannte Schlussbilanz dieses übertragenen Rechtsträgers beifügen muss. Das ist bei uns die AGmbH.
Genau, ich würde mal einmal noch die Norm vorlesen. Im 17 Absatz 2 Satz 1 heißt es, die Anmeldung zum Register des Sitzes jedes der übertragenen Rechtsträger ist ferner, eine Bilanz dieses Rechtsträgers beizufügen, Klammer auf, Schlussbilanz, Klammer zu. Das ist so eine etwas, ja, auf den ersten Blick seltsame Legaldefinition, weil da steht sozusagen dann halt in Klammern Schlussbilanz, Klammer zu, so wie man das ja also gesetzgebungstechnisch kennt, wenn eine Legaldefinition stattfinden soll. Aber die Schlussbilanz ist gewissermaßen definiert als die Bilanz, die dann eben beizufügen ist bei der Anmeldung einer Verschmelzung beim übertragenden Rechtsträger. Wie diese Bilanz inhaltlich aussieht, das ist im 17 Absatz 2 Satz 1 jedenfalls noch nicht näher beschrieben.
Genau so ist es. Rein praktisch verfahren wir ja so, dass wir meistens die Jahresbilanz nehmen. Ja, also dass wir sagen, das ist die Schlussbilanz für uns. Das heißt, Schlussbilanz ist der umwandlungsrechtliche Begriff. Mhm. Und dann gehe ich hin und sage, gut, es bietet sich ja an, weil es sowieso eine Bilanz gibt, die jedes Jahr erstellt wird, dass ich diese Bilanz nehme. Und das ist dann die sogenannte Jahresbilanz.
Und sozusagen der weitere praktische Spin ist in diesen Fällen, die wir uns jetzt hier näher anschauen, der, dass man dann nicht nur isoliert sozusagen die Jahresbilanz einreicht, sondern sogar den ganzen Jahresabschluss, der ja ohnehin dann eben aus bilanzrechtlichen Gründen, dazu kommen wir gleich noch, erstellt werden muss. Also wir haben, an der Stelle ist der Sprung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gewissermaßen nicht unbedingt juristisch dogmatisch, sondern eher so aus der Praxis heraus beschrieben, nämlich, dass man sagt, naja, so, da wird jetzt eigentlich nicht isoliert eine Jahresbilanz eingereicht und da wird jetzt auch nicht extra eine eigene Schlussbilanz erstellt, sondern man nimmt halt einfach den Jahresabschluss, der dann halt sowieso da ist und aufgrund dessen wird dann eben entsprechend dieses Erfordernis der Anlage, also zur Anmeldung nach 17 Absatz 2 Satz 1 gewahrt. Also wir schauen uns jetzt beim nächsten Schritt eben näher an den Jahresabschluss und da, also wie kommen wir überhaupt zu diesen Normen, also wie kommen wir überhaupt ins HGB, zu den Regelungen über den Jahresabschluss, das wiederum passiert dann über den 17 Absatz 2 Satz 2, der sagt uns ja, für diese Bilanz, also gemeint ist die Schlussbilanz, gelten die Vorschriften über die Jahresbilanz und deren Prüfung entsprechend. Ja, also da eben dann eben der klare Verweis und auch die klare Terminologie, wie wir sie eben aus den HGB-Vorschriften über die Bilanz dann entsprechend kennen. Prüfung, wie es der 17 Absatz 2 Satz 2 ja auch anspricht, da heißt es ja, es gelten die Vorschriften über die Jahresbilanz und deren Prüfung entsprechend, habe ich natürlich nur, wenn die Gesellschaft nach dem HGB auch prüfungspflichtig ist. Also das ist damit gemeint, die Frage, ob sozusagen an diese Schlussbilanz auch bestimmte Anforderungen hinsichtlich deren Prüfung zu stellen sind, richtet sich dann wiederum nach den handelsrechtlichen Vorschriften, nämlich danach, ob eben die entsprechende Rechtsträger, hier halt diese GmbH, prüfungspflichtig ist. In unserem Sachverhalt soll sie prüfungspflichtig sein. Also davon gehen wir aus, sonst wäre ja sozusagen diese Frage mit der qualifizierten elektronischen Signatur des Wirtschaftsprüfers jetzt auch irgendwie witzlos. Schauen wir uns vielleicht als erstes mal an, Martin, so eine Bilanzaufstellung. Es ist ja leider so, wenn man das jetzt in der Praxis nicht häufiger hat, dann kennt man das sozusagen nur auf dogmatischer Basis oder nur in der Theorie. Leider dann schwierig, sich das praktisch vorzustellen. Wie ist denn die gesetzliche Reihenfolge, die da vorgegeben ist?
Genau, also wir wandern jetzt im Grunde in das HGB rüber. Mhm. Ja, der 17 Absatz 2 Satz 2 schickt uns ins HGB und das HGB gibt uns vor, wie diese Reihenfolge aussieht.
Also jetzt sind wir wirklich im materiellen Bilanzrecht.
Genau. Ja. Genau, da haben wir jetzt als Notare weniger mit zu tun, aber es ist hier für diesen Fall einfach sehr, sehr wichtig, sich das vor Augen zu führen. Es fängt erstmal alles damit an, dass ich eine Bilanz aufstellen muss, beziehungsweise insgesamt den Jahresabschluss dann aufstellen muss. Ein Teil ist die Bilanz.
Ja, also der Jahresabschluss besteht aus der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, ne, genau. Sozusagen. Also der wird zusammengesetzt, aber da wird eben dann am Ende des Jahres, sagt man dann, oder am Anfang des nächsten Jahres sagt man dann zum Steuerberater, lieber Steuerberater, ist ja wieder soweit. Ja, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, wir brauchen also eine Bilanz, bitte mach mal unseren Jahresabschluss. Ja, ich nehme an, das macht in der Regel im Regelfall der Steuerberater.
Genau. Und beim Aufstellen der Bilanz ist es so, gesetzlich verpflichtet ist der Kaufmann. Mhm. Ja, das steht in Paragraph 242 HGB drin. Wenn ich jetzt eine GmbH habe, eine juristische Person habe, dann ist Kaufmann die GmbH, aber die kann natürlich nicht selber handeln, sondern die wird vertreten durch ihren gesetzlichen Vertreter. Also hier der Geschäftsführer der GmbH ist dann verantwortlich für das Aufstellen des Jahresabschlusses. Das ergibt sich aus Paragraph 264 Absatz 1 HGB. Und wie du schon gesagt hast, Andreas, der wird das typischerweise delegieren, dieses Aufstellen an den Steuerberater der GmbH.
Ja. Verstehe. Also wenn man sich den 242 HGB mal anschaut, das ist eben in der amtlichen Überschrift Pflicht zur Aufstellung. Da gibt es dann eben Regelungen zur Eröffnungsbilanz, Bilanz. Dann gibt es eben Vorschriften zur Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann eben in Absatz 3 die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss. Also hier ist geregelt, was mit dem Begriff des Jahresabschlusses eben gemeint ist. Dieses Kompendium an Jahresbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Und im 264 HGB, Martin, den du gerade vorgelegen hast, ergibt sich dann eben für unsere Konstellation die Aussage, dass wir bei der Pflicht zur Aufstellung eben die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft in der Pflicht haben. Ne, der 264 Absatz 1 Satz 1 sagt, die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft haben den Jahresabschluss und dann eben weitergehend, um einen Anhang zu erweitern, der mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit bildet, sowie einen Lagebericht aufzustellen, aber daraus ergibt sich dann eben daraus entnimmt man, dass die Geschäftsführer einer GmbH eben für die Aufstellung des Jahresabschlusses zuständig sind. Was jetzt in der Praxis manchmal so ein bisschen und auch bei uns ehrlich gesagt in der Vorbereitung so zu leichter Verwirrung geführt hat, ist, dass die Geschäftsführer das Erfüllen ihrer Pflicht zur Aufstellung dieses Jahresabschlusses oft mit einer Unterschrift sozusagen dokumentieren. Ja. Und da muss man aufpassen, also der Geschäftsführer unterschreibt sozusagen zweimal. Ja. Wir kommen dann gleich im letzten Schritt nochmal zur Unterzeichnung der Bilanz, aber da muss man ein bisschen darauf achten, dass man nicht diese erste Unterschrift des Geschäftsführers, mit der lediglich der Abschluss dieser Aufstellungspflicht dokumentiert wird, dann zu stark bewertet. Ja. Was ist der zweite Schritt?
Genau, also jetzt hat unser Geschäftsführer soweit alles vorbereitet, die Bilanz ist aufgestellt, der Jahresabschluss ist aufgestellt und bei einer prüfungspflichtigen Gesellschaft kommt jetzt der Abschlussprüfer dazu, also ein WP oder vereidigter Buchprüfer, der sich jetzt den Jahresabschluss anschaut und eben vor allen Dingen prüft, ob der ordnungsgemäß errichtet worden ist. Es ist nicht jede Gesellschaft prüfungspflichtig, sondern nur bestimmte Gesellschaften. Das ergibt sich aus Paragraph 316 Absatz 1 Satz 1 HGB. Ich glaube, du hast ihn schon aufgeschlagen, Andreas.
Genau. 316 Absatz 1 Satz 1, der Jahresabschluss und der Jahresbericht und der Lagebericht von Kapitalgesellschaften, die nicht kleine im Sinne des 267 Absatz 1 sind durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Und dann eben auch die Folge. Satz 2 hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der Jahresabschluss nicht festgestellt werden. Also schon eine zwingende Voraussetzung eben dazu, dass man da einen vernünftigen Jahresabschluss, also einen wirksamen Jahresabschluss am Ende des Tages hinbekommt. Okay.
Genau, das heißt also kleine Kapitalgesellschaften, die sind draußen. Es gibt bestimmte Kennziffern, wie ich das bestimme. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Und es gibt bestimmte Personenhandelsgesellschaften, die hier auch prüfungspflichtig sein können. Da finden Sie entsprechende Angaben im Paragraph 264a Absatz 1 HGB. Das ist jetzt nur so colorandi causa. Ja. Einer GmbH, die wir hier haben, haben wir eine Kapitalgesellschaft. Und wie gesagt, wir unterstellen jetzt einfach, die ist prüfungspflichtig. Also es ist keine kleine Kapitalgesellschaft. Was macht jetzt der Abschlussprüfer? Der muss im Wesentlichen zwei Dinge tun. Er muss einen Prüfbericht erstellen. nach 321 HGB. Und diesen Prüfbericht muss er dann auch unterzeichnen und siegeln. Das sagt Paragraph 321 Absatz 5 Satz 1 HGB.
Genau, also sehr lange Vorschriften, muss man sagen. Das ist schon, wenn man sich jetzt da nicht die Zeit nimmt, sich die in Ruhe durchzulesen, ein bisschen erschlägt einen im ersten Moment. Der 321 Absatz 1 Satz 1 nur sozusagen angeteasert, da heißt es, der Abschlussprüfer hat über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. Ja. Und dann wird eben weiter verwiesen auf weitere Vorschriften. Du hast jetzt gerade auch noch genannt den 321 Absatz 5 Satz 1. Da ist diese Unterzeichnungspflicht geregelt. Der Abschlussprüfer hat den Bericht unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und den gesetzlichen Vertretern vorzulegen. Also die Idee ist sozusagen die, der Abschlussprüfer macht dann eben seinen Bericht und legt es dann wieder dem Geschäftsführer vor.
Mhm. Genau. Und das zweite wesentliche Dokument, was wir dann noch haben, ist, dass der Abschlussprüfer ein Bestätigungs- oder Prüfvermerk zum Jahresabschluss anbringt. Mhm. Das ist das sogenannte Testat, was wir ja auch aus den Medien kennen. Man erinnert sich vielleicht an Wirecard. Ja, da wurde das Testat verweigert und das hat dann keine rechtliche Wirkung. Erstmal, es hat vor allem eine für die Öffentlichkeit hat es eine schädigende Wirkung. Das ist geregelt in Paragraph 322 Absatz 1 Satz 1.
Auch den nochmal, also die amtliche Überschrift lautet Bestätigungsvermerk. Das ist der Terminus, den das Gesetz verwendet. In der Praxis aber, wie du schon sagst, auch oft Prüfvermerk oder eben Testat. Da heißt es, der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der Prüfung schriftlich in einem Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss oder zum Konzernabschluss zusammenzufassen. Das heißt, da gibt es sozusagen zwei Akte des Abschlussprüfers, nämlich einmal den Prüfbericht und einmal diesen Bestätigungsvermerk. Kann natürlich, wenn man sich jetzt nur oberflächlich damit befasst, auch geschehen, dass man das aus Versehen durcheinander wirft und das irgendwie für dasselbe hält. Aber das sind zwei unterschiedliche Akte, die man eben auch durchaus differenziert sich anschauen muss. Mhm.
Genau, also den Vermerk muss er eben auf dem Jahresabschluss anbringen. Mhm. Und jetzt muss ich mir klar machen, möglicherweise hat der Geschäftsführer schon einmal unterzeichnet. Das hat aber, wie du eben gesagt hast, Andreas, keine Bedeutung. Wenn der Geschäftsführer noch gar nicht unterzeichnet hat, dann bringt jetzt erstmal der Abschlussprüfer seinen Bestätigungs- und Prüfvermerk an und unterzeichnet den.
Mhm. Das heißt, vielleicht ganz kurz nochmal gesprochen, jetzt stellen wir es uns ein bisschen bildlicher vor. In der Papierwelt wäre es also so gewesen, der Geschäftsführer hätte gemeinsam mit dem Steuerberater den Jahresabschluss aufgestellt, hätte ihn dann meinetwegen unterschrieben und hätte ihn dem Abschlussprüfer zugeschickt. Der Abschlussprüfer hätte das geprüft und hätte dann eben auf diesen Jahresabschluss, den er zur Prüfung vorgelegt bekommen hat, sein Testat angebracht. Also tatsächlich entweder auf einem separaten Blatt, das er dann halt anheftet oder entsprechend auf der letzten Seite irgendwie so und dann halt mit entsprechendem Siegelbeidruck und Unterschrift und hätte das dann zurückgeschickt. Es hätte aber auch genügt, wenn der Geschäftsführer dem Wirtschaftsprüfer einen nicht unterschriebenen Jahresabschluss schickt und ihm sozusagen sagt, das ist das Prüfexemplar, bitte das prüfen und entsprechend eben deine Pflichten nachkommen, also Prüfbericht und entsprechend dann Bestätigungsvermerk, sofern natürlich die Voraussetzungen vorliegen, ja, und dann das Ganze wieder an uns zurück. In der elektronischen Welt gibt es sozusagen auch zwei Möglichkeiten, entweder der Geschäftsführer stellt den Jahresabschluss dann eben im Wege eines elektronischen Dokuments auf. Das kann er dann, wenn er will, qualifiziert elektronisch signieren und an den Abschlussprüfer rüberschicken. Er muss es aber nicht. Er kann auch einfach in einer E-Mail schreiben, lieber Abschlussprüfer, hier anbei, dass der Prüfbericht bitte entsprechend prüfen und dann halt Bestätigungsvermerk und Prüfbericht da entsprechend erstellen. Also es gibt keine gesetzliche Vorgabe, die verlangt, dass der Abschlussprüfer nur sozusagen tätig werden darf, wenn ihm von der Gesellschaft ein vom Geschäftsführer unterschriebenes Exemplar des Jahresabschlusses vorgelegt wurde.
Genau, und jetzt nähern wir uns dem entscheidenden Formthema. Mhm. Jetzt wird es also interessant und jetzt auch wieder mehr dogmatisch. Ja, das war jetzt ja sehr viel Praxis im Grunde. Jetzt schauen wir uns den Paragraphen 322 Absatz 7 Satz 1 HGB an.
Wer kennt ihn nicht?
Ja. Ich glaube, du hast ihn schon aufgeschlagen, Andreas.
Muss ich nicht vorlesen, ist, denke ich, allen bekannt. Also da heißt es, der Abschlussprüfer hat den Bestätigungsvermerk oder den Vermerk über seine Versagung unter Angabe des Ortes der Niederlassung des Abschlussprüfers und des Tages der Unterzeichnung zu unterzeichnen. So eben der 322 Absatz 7 Satz 1. Das heißt, dieser Bestätigungsvermerk muss unterschrieben werden vom Abschlussprüfer.
Genau, und das meint Schriftform im Sinne des Paragraphen 126 Absatz 1 BGB. Unterzeichnen ist also völlig klar. Wir haben hier also ein materiell-rechtliches Schriftformerfordernis für den Bestätigungsvermerk oder eben auch das Testat des Abschlussprüfers. Und jetzt müssen wir im Grunde uns die entscheidende Frage stellen, geht das denn auch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, wie es hier der Wirtschaftsprüfer der AGmbH praktiziert hat? Und jetzt kommen wir wieder ins ganz allgemeine BGB, nämlich zu § 126 Absatz 3 BGB, der sagt, im Grundsatz kann die elektronische Form die gesetzlich vorgesehene Schriftform ersetzen. Und was elektronische Form ist, wird ja auch weiter definiert. Da brauchen wir qualifizierte elektronische Signaturen.
Auch den 126 kann man nochmal vorlesen. Das sind zwar Regelungen, mit denen man häufiger zu tun hat, aber Schaden wird es wohl nicht. Im 126 Absatz 1 ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben. So muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Der Absatz 3 von 126 BGB sagt hingegen, die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Also die Default Rule des Gesetzes ist sozusagen immer dann, wenn Schriftform angeordnet ist, geht auch elektronische Form, außer es steht ausdrücklich drin, dass es nicht geht. Ja, und so ist es halt hier bei dem 322 Absatz 7 Satz 1. Es steht nicht drin, dass es nicht geht. Ja.
Genau, also wir... Uns ist keine Vorschrift bekannt, die dem jetzt entgegensteht, dass man mit qualifizierter elektronischer Signatur arbeitet. Ganz im Gegenteil ist das gängige Praxis. Also ich habe mich auch noch mal mit einer Wirtschaftsprüferin unterhalten, als ich das Gutachten geschrieben habe. Und die sagte seit 2 Jahren.
Wen du alles kennst.
Ja, ne? Aber seit 2 Jahren, eine Tochter eines Notars. Das war die Sache einfacher. Ja. Die sagte mir, seit 2 Jahren macht sie alles mit qualifizierter elektronischer Signatur. Okay. Und das ist eine größere WP-Gesellschaft. Also das ist anscheinend wirklich
Standard geworden.
Ich habe da ja wirklich keine Ahnung von der Praxis, aber fand das spannend. Und wir können jetzt auch mal einen kleinen Exkurs noch machen zu den Wirtschaftsprüfern. Es gibt nämlich den Paragraphen 20 Absatz 2 Satz 2 Variante 1 der aktuell gültigen Fassung der Satzung der Wirtschaftsprüferkammer über die Rechten und Pflichten bei der Ausübung der Berufe des Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprüfers.
Also das passiert dann, wenn der Sachbearbeiter im DNI googelt,
vermutlich. Genau.
Ja, dann findet man sowas.
Und da steht einfach nur drin, ein Wirtschaftsprüfer kann sein Siegel auch elektronisch führen.
Okay, also das heißt, ist zumindest kohärent. Die Rechtswirkungen, die sich jetzt aus dieser Satzung, aus dieser Berufssatzung für die Wirtschaftsprüfer ergibt, die kann man mal mit einem kleinen Fragezeichen versehen, aber passt zumindest zusammen. Ne?
Okay. Genau. Und daraus jetzt aus dieser praktisch berufsrechtlichen Norm für die Wirtschaftsprüfer schlussfolgert die Literatur, der Abschlussprüfer braucht sein Bestätigungsvermerk gar nicht mehr eigenhändig zu unterzeichnen auf einem Blatt Papier, sondern er kann eben auch mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur signieren.
Genau, ergibt sich aber im Grunde auch aus 322 Absatz 7 Satz 1 HGB in Verbindung mit 126 Absatz 3 BGB, dass das wohl so gehen muss. Und wie du selber sagst, scheint es ja gängige Praxis bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch schon zu sein. Okay, das heißt, wenn wir jetzt nochmal in unserem Schema bleiben, Aufstellung des Jahresabschlusses beziehungsweise Ablauf der, wenn wir sagen, ja, Errichtung des Jahresabschlusses vielleicht in der Praxis, dann haben wir Schritt 1 und 2 jetzt besprochen. Also Schritt 1 war das Aufstellen dieses Jahresabschlusses durch den Geschäftsführer der GmbH und mit Unterstützung des Steuerberaters, klar. Und Schritt 2 war die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer, der dann entsprechend seinen Verpflichtungen dadurch nachkommt, dass er seinen Bestätigungsvermerk anbringt und das Ganze dann qualifiziert elektronisch signiert. Es wird dann eben zurückgereicht an die Gesellschaft. Also der Prüfbericht und Bestätigungsvermerk und eben dieser geprüfte Jahresabschluss. Und jetzt kommt Schritt 3. Schritt 3 ist, ja, ein bisschen, also im Kontext des 17 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungsgesetz sogar ein bisschen umstritten, aber wir machen es jetzt hier der Vollständigkeit halber mit. Was passiert als Schritt 3?
Genau, jetzt wird die Bilanz festgestellt. Das macht bei der GmbH in der Regel die Gesellschafterversammlung, ergibt sich aus § 46 Nummer 1 und 47 Absatz 1. Ja,
also deren Zuständigkeit. Ich habe in den Kommentierungen zum 17 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungsgesetz nachgelesen, dass es umstritten sei, ob man unbedingt eine festgestellte Bilanz braucht für die Zwecke des 17 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungsgesetz. Allerdings ist es natürlich so, wenn ich den Jahresabschluss verwende, dann der muss ja sozusagen aus materiellrechtlichen Gründen ohnehin festgestellt sein. Das heißt, da wird es nicht auseinanderfallen. Ja? Wenn man jetzt eine gesonderte Schlussbilanz aufstellt, dann kann man wohl, es ist zumindest, wird vertreten, dass man auf die Feststellung dieser Schlussbilanz dann eben verzichten kann, aber für unsere Zwecke hier wollen wir nicht vertiefen. Gehen wir davon aus, diesem Erfordernis ist Genüge getan, also diesen entsprechenden Gesellschafterbeschluss, mit dem dieser Jahresabschluss dann festgestellt ist. Den Hammer. Und dann kommen wir zum vierten Schritt und jetzt kommt sozusagen diese zweite Unterzeichnung durch den Geschäftsführer. Martin, wie sieht's mit dem Abschluss des ganzen Verfahrens aus?
Genau, also wenn der Jahresabschluss festgestellt ist, dann müssen ihn sämtliche Geschäftsführer einer GmbH unterzeichnen. Das ergibt sich aus § 245 Satz 2 HGB. Mhm. Können wir uns vielleicht auch noch einmal anschauen.
Schauen wir uns einmal an, wobei ich jetzt sagen würde, für den hier vorliegenden Fall vereinfachen wir es etwas. Wir haben nur einen
Geschäftsführer. Wir haben nur
Geschäftsführer,
einen, aber wir brauchen auch Satz 1, brauchen wir gleich auch noch. Also
lohnt sich zumindest, die Norm aufzuschlagen. Okay, dann lese ich den 245 HGB mal gleich im Ganzen vor. Satz 1, der Jahresabschluss ist vom Kaufmann unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Satz 2, sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, so haben sie alle zu unterzeichnen. Ja. Ist natürlich jetzt die Regelung sozusagen allgemein für die Gesellschaften. Man liest daraus aber dann im Kontext der GmbH auch heraus, dass dann eben alle Geschäftsführer dieser Verpflichtung nachzukommen haben.
Genau. Und jetzt hast du es ja schon vorgelesen, es geht wieder ums Unterzeichnen. Das heißt, § 245 Satz 1 fordert Schriftform. Wir kommen also wieder in die Schriftform im Sinne des 126 Absatz 1 BGB. Das heißt, der Kaufmann bzw. bei der GmbH dann der Geschäftsführer muss jetzt den gesamten Jahresabschluss unterzeichnen. Und das setzt in der Papierwelt voraus, dass er alle Teile des Jahresabschlusses, also die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, fest miteinander verbindet. Das darf sich sozusagen nicht einfach lösen. Man will wissen, ob es später nochmal Änderungen gab, ob da jemand nochmal praktisch manipuliert hat. Deswegen muss das in der Papierwelt alles fest verknüpft sein. Und jetzt kommen wir hier wieder auch an die Frage, oder zur Frage, wie ist es denn, kann denn der Geschäftsführer in unserem Beispiel jetzt mit seiner eigenen qualifizierten elektronischen Signatur diese Unterzeichnung vornehmen, die das Gesetz da fordert? Selbes Spiel wie eben, 126 Absatz 3 BGB sagt, man kann es durch die elektronische Form ersetzen. Und dann sind wir im 126a Absatz 1 BGB, der uns sagt, also eine qualifizierte elektronische Signatur ersetzt die Schriftform, sofern keine Vorschriften dem entgegenstehen. Auch an dieser Stelle sind uns keine entgegenstehenden gesetzlichen Vorschriften bekannt. Also die Literatur sieht da nichts Widersprüchliches oder Gegensätzliches. Es gibt eine Verpflichtung des Kaufmannes, den Jahresabschluss zu verwahren. Da sagt man aber, diese Verpflichtung aus § 257 Absatz 3 Satz 1 kann ich ja auch genügen, indem ich auf einem Datenträger das elektronische Dokument abspeichere.
Also da gibt es auch keine Verpflichtung dazu, dass es ein physisches Exemplar geben muss.
Ja. Genau. Also da ist die Literatur, sagen wir mal, sehr entspannt unterwegs und sagt, dass das geht. Und indem ich das ja mit qualifizierten elektronischen Signaturen versehe, kann ich das Dokument nicht später einfach ändern.
Das ist technisch so.
Das ist technisch nicht möglich. Und das erfüllt dann dieses Erfordernis, dass es ein zusammenhängendes Dokument ist. Also das, was ich in der Papierwelt haben will, dieses eine zusammenhängende Dokument, kann ich über die QES dann genauso herstellen.
Aber das heißt, wenn es jetzt in unserem Fall so wäre, dass wir eben sagen, wir haben diesen Jahresabschluss, da ist der entsprechende Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers drauf und da mit der entsprechenden qualifizierten elektronischen Signatur und da ist dann also auch die qualifizierte elektronische Signatur des Geschäftsführers drauf, dann sind jetzt bei einer rein materiell-rechtlichen Betrachtung, soweit wir das eben ersehen können, die Vorgaben an die wirksame Aufstellung oder an die wirksame Errichtung, bleiben wir mal bei diesem etwas untechnischen Begriff, des Jahresabschlusses gewahrt. Also da sind wir sozusagen auf der, die Ampel steht auf grün, wenn wir das materiellrechtlich uns anschauen. Also mit anderen Worten, wenn ich das jetzt als Notar so zugesandt bekomme, dann kann ich zumindest mal als Schritt 1 feststellen, okay, auf materiellrechtlicher Ebene, auf handelsbilanzrechtlicher Ebene ist dieser Jahresabschluss, den die mir hier vorlegen, jetzt, also zumindest formal betrachtet, erstmal in Ordnung. Also da sind die entsprechenden Schritte geschehen. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit dem Handelsregisterverfahrensrecht? Also habe ich jetzt handelsregisterverfahrensrechtlich, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des 12 HGB, mit dieser mir vorliegenden elektronischen, mit diesem mir vorliegenden elektronischen Dokument irgendein Problem, weil ich das vielleicht gar nicht weiterverwenden kann, so nach dem Motto, irgendwie, wie soll man sagen, eine Bruchstelle oder so eine Art Ruptur eben zwischen dem materiellrechtlichen Vorgaben und dem, was das Verfahrensrecht verlangt. Das ist ja nicht völlig unbekannt, solche Konstellationen. Ich habe das ja zum Beispiel im Grundbuchverfahrensrecht relativ häufig, dass ich als Notar zwar auf materiellrechtlicher Ebene ein wirksames Rechtsgeschäft habe, ich aber eben aufgrund von 29 GBO besondere Nachweiserfordernisse fürs Grundbuchverfahrensrecht brauche und dann sage, naja, materiellrechtlich mag das alles in Ordnung sein, aber wir können es halt nicht rechtlich nachweisen, deswegen brauchen wir halt jetzt fürs Verfahren doch nochmal eine andere Form, die dann eben entsprechend von den Beteiligten auch beizubringen wäre. Wir sind aber ja nicht, zum Glück, ja, im Grundbuchverfahrensrecht bei 29 GBO, sondern wir sind im Handelsregisterverfahren und schauen uns jetzt den 12 Absatz 2 HGB an. Und Martin, jetzt habe ich ja in der Vorbesprechung gesagt, ich darf es vorlesen, deswegen lese ich jetzt nochmal den 12 Absatz 2 HGB vor. Der 12 Absatz 2, da kommt es wirklich auf jeden Halbsatz an, sagt erstmal im Satz 1, Dokumente sind elektronisch in einem maschinenlesbaren und durchsuchbaren Datenformat einzureichen. Der Satz 2 sagt im Halbsatz 1, ist eine Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift einzureichen oder ist für das Dokument die Schriftform bestimmt, genügt die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung. Mit dem werden wir uns sehr intensiv befassen. Also nochmal, ist eine Urschrift oder eine einfache Abschrift einzureichen oder ist für das Dokument die Schriftform bestimmt, genügt die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung. Und der Halbsatz 2, der betrifft jetzt einen ganz anderen Fall, der sagt, ist ein notariell beurkundetes Dokument oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift einzureichen, so ist ein mit einem einfachen elektronischen Zeugnis, Klammer auf, Paragraph 39a Beurkundungsgesetz, Klammer zu, versehenes Dokument zu übermitteln. Also einmal eben Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung und einmal eben mit einem einfachen elektronischen Zeugnis versehenes Dokument. Aber man muss immer genau gucken, bin ich im Satz 2 im ersten Halbsatz oder im zweiten Halbsatz? Und jetzt übergebe ich wieder an dich.
Genau, also wir müssen im Grunde immer aufpassen und differenzieren. Wenn ich materiellrechtlich eine Beurkundung oder Beglaubigung eines Rechtsgeschäfts brauche und das jeweilige Spezialgesetz mir sagt, du musst diese Urkunde auch einreichen beim Handelsregister, dann greift im nächsten Schritt der Paragraph 12 Absatz 2 Satz 2
Halbsatz 2.
Halbsatz 2, genau, ja. HGB. Und dann muss der Notar eine elektronisch beglaubigte Abschrift einreichen. Ein Beispiel, was wir hier sehen, ist die Gründung einer GmbH. Mhm. Der GmbH-Gesellschaftsvertrag bedarf der notariellen Beurkundung.
Das steht im Paragraph 2 Absatz 1 GmbH-Gesetz.
Genau. Ja. Und dann gibt es eine Norm, die uns sagt, wir müssen den Gesellschaftsvertrag auch einreichen.
Der Paragraph 8 Absatz 1 Nummer 1 GmbH-Gesetz.
Perfekt. Ja. Mhm. Und dann komme ich im nächsten Schritt auf Paragraph 12, Absatz 2, Satz 2, Halbsatz 2, HGB, der sagt, ja, da hast du also eine notarielle Beurkundung, die materiellrechtlich erforderlich ist, heißt, lieber Notar, du musst jetzt eine elektronisch beglaubigte Abschrift dieses Gesellschaftsvertrages dann einreichen.
Aber das ist ja so eine allgemeine Technik, ne? Also das materielle Recht sagt mir, also im GmbH ist das ja eigentlich immer ganz schön, da gibt es dann irgendwelche Maßnahmen, die sind da beschrieben und dann heißt halt sozusagen in der einen Regelung heißt es, ob das dann zu beurkunden ist oder nicht, und in der anderen Regelung, in der Folgeregelung, heißt es dann, was muss ich irgendwie vom Handelsregister anmelden. Ne? Also wir haben das ja beim 53 mit der Satzungsänderung und beim 54 mit der Anmeldung der Satzungsänderung so. Wir haben das auch bei der Gründung der GmbH am Anfang, da ist es ein bisschen ausdifferenzierter, aber es gibt sozusagen immer materiellrechtliche Vorgaben dazu, was muss zum Handelsregister angemeldet werden. Und dann komme ich, nachdem ich mir das angeguckt habe, eben dazu, wie denn entsprechend diese Einreichung beim Handelsregister konkret funktioniert. Das heißt, diese Normen eröffnen mir dann gewissermaßen den 12 HGB. So ist es auch in unserem Fall. Wir haben eben den 17 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungsgesetz, der sagt, wir müssen dieser Anmeldung halt eine Schlussbilanz beifügen. Und jetzt müssen wir eben gucken im 12 Absatz 2, naja, wo sind wir? Sind wir im Halbsatz 1 oder sind wir im Halbsatz 2?
Genau, und wir haben es ja eben herausgearbeitet, materiellrechtlich brauche ich für einen Jahresabschluss die Schriftform. Mhm. Ne? Also der Abschlussprüfer hat nochmal ein eigenes Schriftformerfordernis, aber dieses Unterzeichnen des Jahresabschlusses ganz am Ende bedarf eben der Schriftform. Hier gibt es kein Beurkundungserfordernis. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Jahresabschluss beurkundet. Also höchstens als Anlage nimmt man das mal. Mhm. Das heißt, wir sind in dem Bereich, dass hier die Schriftform erforderlich ist und wir kein besonderes notarielles Beurkundungserfordernis haben. Ergebnis ist also, wir sind im Paragraphen 12, Absatz 2, Satz 2, Halbsatz 1.
Okay, also ja. Wir haben sozusagen den Fall, ist für das Dokument die Schriftform bestimmt, dann genügt die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung. Okay. Mhm.
Genau. Jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist denn eine elektronische Aufzeichnung? Das wird jetzt im HGB nicht weiter definiert. Die Rechtsprechung hat gesagt, es ist im Grunde ein Dokument, was dauerhaft wiedergegeben werden kann. Also den Inhalt kann ich dauerhaft abrufen. Mhm. Da gibt es jetzt aber keine Legaldefinition.
Brillant.
Okay, das ist also relativ offen. In der Gesetzesbegründung zum DIRUG wird es etwas mehr konkretisiert. Das muss also ein maschinenlesbares und durchsuchbares Datenformat haben. Und grundsätzlich reicht da ein XML-Format oder eine als durchsuchbare Datei im PDF-Format gespeichertes Dokument aus.
Okay, also in der 12 Absatz 2 Satz 1 sagt uns ja auch Dokumente elektronisch in einem maschinenlesbaren und durchsuchbaren Dateiformat. Und dann haben wir eben das ein bisschen konkretisierter, eben durch diese Regierungsbegründung zum DIRUG, also entweder XML oder eben durchsuchbare PDF-Datei. Und ich nehme an, dass halt häufig durchsuchbare PDFs dann entsprechend auch verwendet werden. Okay, aber das heißt jetzt, ich hatte sozusagen bei der Vorgabe, was muss ich zum Handelsregister einreichen, nur eben eine elektronische Aufzeichnung zu übermitteln. Und es ist jetzt nicht vorausgesetzt im 12 Absatz 2, Satz 2, Halbsatz 1, dass diese elektronische Aufzeichnung durch den Notar hergestellt wird. Das ist vielleicht sozusagen der Clou an dem Ganzen, sondern diese elektronische Aufzeichnung, die kann auch eben dem Notar zur Verfügung gestellt werden von den Beteiligten. Also stellen wir uns mal den Fall vor, die GmbH würde ihren Jahresabschluss immer noch in Papierform aufstellen. Es wäre also alles erledigt. Der Wirtschaftsprüfer hätte sein Bestätigungsvermerk angebracht, der Geschäftsführer hätte unterschrieben. Und dann hätten die also dieses Dokumentenkonvolut bei der GmbH vorhanden und würden es dann auf den Scanner legen und würden es dem Notar schicken als durchsuchbares PDF. Dann könnte man sagen, okay, dem Notar liegt jetzt eben ein elektronisches Dokument vor, das dem genügt, weil man sagt, naja, für die einen, also grundsätzlich ist ja hier Schriftform bestimmt, Schriftformerfordernis ist aber gewissermaßen bedeutet, wenn die Schriftform bestimmt ist, dass dann die Übermittlung aller elektronischen Aufzeichnungen genügt. Diese elektronische Aufzeichnung liegt mir vor. Ich, Notar, habe sie zwar selber nicht hergestellt, aber das wird auch nirgendwo verlangt. Und dann kann ich das entsprechend ans Registergericht weiterleiten. Also so wär's auch möglich. Und dann kann es auch keinen Unterschied machen, ob sozusagen bei der GmbH jetzt dieser Jahresabschluss in Papierform vorliegt oder ob die den in Konformität mit den handelsbilanzrechtlichen Vorschriften halt originär in elektronischer Form errichtet haben und mir dann einfach nur sozusagen dieses Exemplar zuleiten oder eine Kopie dieses Exemplars, solange es eben halt die Anforderungen des 12 Absatz 2 wahrt. Ja, okay. Du hast jetzt auch noch im Vorfeld Rechtsprechung dazu recherchiert. Vielleicht kannst du uns die noch kurz vorstellen, die das auch so ein bisschen absichert, unser Ergebnis.
Genau, also du hast das jetzt schon wunderbar dargeleitet und abgeleitet, Andreas. Also die Kernfrage war ja jetzt, kann ich im Grunde ein originär schon erstelltes Dokument, digital erstelltes Dokument nutzen als Notar und das einfach weiterleiten? Ein ganz wichtiger Präzedenzfall, den ich extra nochmal rausgesucht habe, ist der Fall DocuSign, den meisten Kollegen wahrscheinlich bekannt. Kammergericht NJW 2022 3521.
Es ging ist natürlich auch in der DNOZ abgedruckt und in anderen Zeitschriften.
Es gibt auch wundervolle Anmerkungen von DNOZ-Kollegen zu, die habe ich jetzt mal nicht alle aufgeführt. Also das ist wirklich ein Fall, der sehr, sehr viel diskutiert wurde. Es ging ganz verkürzt darum, ein Geschäftsführer reicht ein Protokoll einer Gesellschafterversammlung der GmbH ein als Anlage zu einer Handelsregisteranmeldung. In diesem Gesellschafterbeschluss, den es da gibt, gibt es keine Unterschriften, sondern da steht einfach nur signiert mit DocuSign. Also das gibt so, das ist ein spezielles Programm, was viele Startup-Unternehmen nach meiner Kenntnis nutzen. Die Gesellschafter sind ja viel unterwegs und dann können die einfach über DocuSign da eine Unterschrift reinsetzen. Das ist dann nur eine einfache elektronische Signatur. Es ist keine qualifizierte
elektronische Signatur. Also zumindest in dem Fall war das so.
In dem Fall war das so. So, und es gab jetzt für diesen speziellen Beschluss, den die da gefasst haben, kein materiellrechtliches Beurkundungs- oder Beglaubigungserfordernis. Wir waren also nicht im Paragraphen 12 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2, sondern wir waren im Halbsatz 1. Und das Registergericht in dem Fall tat sich jetzt aber sehr schwer damit, dass das ein originär von den Gesellschaftern stammendes Dokument ist und meinte, nee, das passt uns nicht, der Notar sollte noch aufklären, wo er das quasi her hat. Ja, also die waren da so etwas.
Also skeptisch. Nach dem Motto, irgendwo muss es doch was auf Papier geben.
Genau. Ja, okay. Genau, und dieses DocuSign, das ist ja alles neumodischer Kram. Da hat aber das Kammergericht eben klar einen Riegel vorgeschrieben und hat gesagt, nein, nein, also auch dieses originär elektronisch erstellte Dokument mit diesen einfachen Signaturen genügt den Anforderungen des 12 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 HGB. Das ist also quasi eine elektronische Aufzeichnung und damit ist die Sache durch. Es ist auch, meine ich, so, dass mittlerweile die meisten Gerichte diese DocuSign-Rechtsprechung kennen und dass das in der
also Praxis kein Problem ist. Also wir haben jedenfalls am DNI wenig Anfragen dazu. Ja. Die war jetzt sozusagen speziell, aber die betog sich ja eben auch speziell auf diese Änderung bei der Praxis der Erstellung der Jahresabschlüsse. Da kann ich auch den Kollegen gut verstehen, dass er sagt, das hätte er gerne vorher geklärt, bevor er das dann einreicht, weil ich ja gerade bei den Umwandlungsvorgängen ja dann häufig auch unter gewissem Zeitdruck stehen. Ne? Es gibt noch eine zweite Entscheidung, die du genannt hast. Ulgi Düsseldorf hat auch dazu Stellung genommen. Vielleicht kannst du uns die Entscheidung auch noch kurz vorstellen, ist auch relativ neu.
Genau, also man muss quasi jetzt diese zwei Entscheidungen vom Kammergericht und vom Oberlandesgericht Düsseldorf zusammenlesen, denn jetzt stellt sich ja noch die spannende Frage, muss denn der Notar sich selbst vergewissern, dass diese materiell-rechtlichen Formerfordernisse, die es vielleicht doch gibt, also bei bestimmten Konstellationen, dass die eingehalten worden sind. Also in unserem Fall haben wir ja ein materiellrechtliches Schriftformerfordernis für das Aufstellen des Jahresabschlusses und die Abschlussprüfung. Und jetzt stellt sich natürlich auch hier in unserem Fall der Notar die Frage, ja, muss ich das jetzt nochmal nachvollziehen? Oder kann ich quasi die Augen zumachen und sagen, ich leite einfach nur diese elektronische Aufzeichnung weiter.
Ja, also Augen zumachen klingt jetzt natürlich jetzt nicht so schön,
ist doch klar, ne?
aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist natürlich so, also mit anderen Worten, wenn ich jetzt als Notar den 12 Absatz 2 HGB lese und da steht halt im Satz 2 Halbsatz 1, da ist die Schriftform bestimmt, bin ich dann verpflichtet, auch konkret zu prüfen, ob bei diesem Dokument, das ich jetzt hier weiterleiten oder einreichen will, die Schriftform gewahrt wurde oder muss ich nur abstrakt bestimmen, verlangt das materielle rechtliche Schriftform ja oder nein? Und falls ja, dann genügt sozusagen die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung. Und falls nein, dann muss ich ja gucken, wo ich sonst lande. Ne? Aber oder bin ich halt alternativ auch wirklich dazu verpflichtet, bei denjenigen, die mir das Dokument geben, zu sagen, Moment mal, ich will jetzt wissen, ob ihr die Schriftform auch erfüllt habt. Ja? Und das ginge natürlich wiederum leichter, wenn ich sage, ich habe das halt vor mir liegen. Ne? Also wenn ich es in Papier vor mir liegen habe, dann kann ich halt gucken, hat er das unterschrieben oder das nicht unterschrieben. Ne?
Genau, und hier sagt jetzt das OLG Düsseldorf, so gesehen sehr dankbar für die Praxis, finde ich, also der einreichende Notar braucht nicht eine materiellrechtlichen Schriftform zu errichtende Urschrift des einzureichenden Dokuments vor sich liegen zu haben. Ja. Also der Notar prüft jetzt nicht hier wie so eine Filterfunktion, ob die Formerfordernisse des materiellen Rechts gewahrt sind. Also Augen zu ist sicherlich ein bisschen übertrieben, aber er muss sozusagen jetzt nicht hier eine Filterfunktion wahrnehmen.
Und das ist jetzt ja wieder interessant, konkret für unseren Fall, in dem dieser Jahresabschluss als Dokument originär elektronisch errichtet wurde und mit qualifizierten elektronischen Signaturen versehen ist. Das heißt, der Notar ist jetzt auch nicht verpflichtet, diese Signaturen zu prüfen.
Genau.
Also wenn er bei dem Fall, dass es halt in Schriftform errichtet worden wäre, nicht prüfen muss, ob die Schriftform gewahrt ist, dann wird man jetzt sozusagen qualitativ auch nicht erwarten können, also es ist dasselbe, ne, dass er jetzt sozusagen bei materiell-rechtlich zulässiger originär elektronischer Errichtung dann prüft, ob die elektronische, also die qualifizierte elektronische Signatur angebracht wurde.
Ja. Genau, das war auch die Frage vom Kollegen. Er hatte sich gefragt, muss ich jetzt in XNP beispielsweise die Signaturen anklicken? Muss ich mich vergewissern, dass die echt sind? Nein, also das brauchen Sie alles nicht zu tun und das braucht meines Erachtens auch ein Registergericht nicht zu tun. Das nimmt einfach nur diese elektronische Aufzeichnung entgegen. Also der Rechtspfleger braucht sich da jetzt gar nicht noch mehr Arbeit zu machen. Das ist vielleicht auch für den Rechtspfleger ja ganz angenehm, wenn er das einfach in den Registerkorb nimmt und sagt, das wird schon so passen.
Ja, ja, genau. Also ich sage mal so, es kann jetzt nie schaden, wenn einem feststellt, da ist was nicht. Aber zumindest gibt es jetzt ausgehend von der Rechtsprechung, die wir dazu vorliegen haben, und das wird ja auch in der Kommentarliteratur so aufgenommen, keine Verpflichtung, da die Wahrung der Schriftform sozusagen zu sehen. Also wenn man es jetzt so ein bisschen in a nutshell zusammenfassen will, dann bedeutet das für die Auslegung und für das Verständnis von 12 Absatz 2 HGB, und das ist ja doch eine sehr zentrale Vorschrift auch für die notarielle Praxis, dass ich als Notar ausgehend von der Entscheidung des OLG Düsseldorf nicht verpflichtet bin, zu prüfen, ob diese Schriftform, die das materielle Recht hier bestimmt, auch gewahrt worden ist. Sondern dass ich sage, so, wenn das bestimmt ist, dann genügt die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung. Wo die elektronische Aufzeichnung herkommt, ob ich die selber angefertigt habe oder ob die von den Beteiligten mir zur Verfügung gestellt wurde, ist jetzt sozusagen hier nicht relevant. Genau genommen kann man dann ja sogar sagen, was die Beteiligten hier zur Verfügung stellen, ist mehr, als sie müssten. Weil ich gewissermaßen Wobei, Moment mal. Nee, ist nicht mehr als Sie müssen, passt schon, weil der 17 Absatz 2 Satz 1 sagt ja, ich muss die Bilanz mit einreichen. Und dafür brauche ich natürlich dann schon wieder die Signaturen. Also da muss man jetzt vielleicht nochmal differenzieren. Also insofern dürfte schon zutreffend sein, dass da jetzt entsprechend halt abgebildet wird, dass die Unterschriften halt drauf sind. Genau. Also wenn ich jetzt gar keine Signaturen hätte, das würde nicht genügen. Ja, ist schon klar. Klar, aber wenn ich jetzt einfach nur ein PDF herstellen würde und da würde ich gar nichts sehen, was sozusagen die Signaturen angeht, dann wäre es nicht, das wäre nicht korrekt. Ja. Okay. Ja, prima. Also Martin, vielen Dank. Wir hatten ja vor der Aufzeichnung so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns da total verheddern. Ich könnte jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, ob das passiert ist oder nicht. Wir haben das Gefühl, wir sind, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Ist in der Tat immer wieder, finde ich, herausfordernd bei diesen Änderungen der Prozesse, die sich halt zunehmend jetzt digitalisieren, bei denen zunehmend halt von Papierform auf elektronische Form umgestellt wird, dann immer wieder so die Grundlagen vor Augen zu führen, die da so über das ganze Gesetz verteilt sind. Also einmal halt diese Regelungen des HGB, was sind da eigentlich die materiellen Voraussetzungen, dann die verfahrensrechtlichen Vorgaben, dann eben dieser Medienbrüche, die wir dann eben manchmal noch haben. Also da, ich kann es gut verstehen, dass da in der Praxis das ein oder andere Fragezeichen auftaucht und dass es da vielleicht auch noch offene Fragen gibt, die halt nach und nach noch geklärt werden. Und noch ist es halt so, wir haben halt beides. Wir haben vieles schon digitalisiert. Manche Sachen laufen noch in Papierform und wahrscheinlich in 30 Jahren, wenn dann alles digitalisiert ist, falls dann alles digitalisiert ist, wird man drüber lachen. Aber wir sind halt jetzt in dieser Transformationsphase. Mit diesen weisen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, lasse ich jetzt aber auch gut sein. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Martin, und mache jetzt Schluss.